Morgen miteinander. Das hänge ich hier fest. Okay. Guck mal, dass mal hier alles richtig steckt. Dass ich euch höre und ihr mich hört. Ja, danke für den Trailer. Danke der Technik. Und wir sind am zweiten Advent, wie man schwer erkennen kann. Zwei Lichtle brennen. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und mir geht's wie Silas. Ich mag die Adventszeit und den Heiligabend insbesondere. Und dass wir auch dieses Jahr darüber nachdenken. Ganz neu über die Geschichte von Weihnachten, was sie für uns bedeutet. Darüber nachdenken und deshalb auch der Titel 24 Mal Weihnachten neu erleben. Also nicht nur das Adventstürli aufmachen, sondern darüber nachdenken, was hat es jetzt eine Bedeutung für uns. Und vielleicht hat sich der eine oder andere gewundert in der Gemeinde, weil das ja bei uns nicht so vielleicht gang und gäbe ist. Jetzt predigen die auch noch über den Weihnachtsmann. Da wird sich der eine oder andere gewundert haben, was wir da damit zu haben. Ihr könnt die nächste Folie bringen. Aber den zweiten Titel, wer das Buch noch nicht hat, 24 Mal Weihnachten neu erleben, der hat es sicher gelesen, wenn wir aufhören, daran zu glauben. Das ist so das Thema und der Titel von der heutigen Predigt. Also es geht nicht um den Weihnachtsmann per se, sondern was wir davon lernen können und was es bedeutet, wenn wir daran aufhören zu glauben und wie wir das übertragen können auf unseren christlichen Glauben. Ich möchte starten mit zwei Bibelversen. Die werden euch heute begleiten. Und da steht einmal im Psalm 4 und im zweiten Teil, der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Und dann noch in Jeremia 29, 12 bis 14. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. So meint mal die Eingangsgedanken. Und wenn uns vielleicht heute jemand zuruft, du glaubst wohl noch an den Weihnachtsmann. Wenn uns das jemand an den Kopf wirft, dann denken wir, der hält uns wahrscheinlich für ziemlich naiv. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, du glaubst wohl noch an den Weihnachtsmann. Denn, kannst du die nächste Folie bitte bringen? Das verbinden wir vielleicht auch mit dem Weihnachtsmann und mit dem Weihnachten. Aber wir wissen ja spätestens seit dem Zeitpunkt, wo wir unsere Eltern beobachtet haben, dass sie die Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen. Dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt oder wie mir am Badischen aussage, das Christkindle. Vielleicht ist das noch jemand ein Begriff. Wenn man früher in die Stadt ging, wurdest du immer gefragt in vor der Weihnachtszeit, hast du die Christkindli schon gekauft? Also man wollte damit sagen, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke eingekauft, die vielleicht das Badische nicht so gut können wie wir. Also wir wurden alle früher oder später dieser kindlichen Illusion doch beraubt. Entweder haben wir den geheult oder wir haben behauptet, wir haben es ja schon lange gewusst, dass es den Weihnachtsmann und das Christkindle nicht gibt, sondern dass Mama und Papa die Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt hat. Aber sicher ist diese Erfahrung eine Enttäuschung. Enttäuschung wird ja definiert als nicht erfüllte Hoffnung oder Erwartung. So jedenfalls definiert es die Duden. Und wir wissen, als Kind ist uns vielleicht leicht gefallen, als Christkind oder an den Weihnachtsmann zu glauben. Aber was ist denn seitdem passiert, seit diesen Tagen, als wir noch so leicht ins Träumen und Staunen gekommen sind? Warum fällt es uns als Erwachsene so schwer, an jemanden zu glauben, der uns zutiefst kennt, der uns versteht und weiß, was uns bewegt? Wovor fürchten wir uns denn und was wir uns wünschen? Und warum fürchten wir uns an jemanden zu glauben, der es gut mit uns meint? Vielleicht haben wir im Leben viele Enttäuschungen erlebt. Wir möchten vielleicht auch verhindern, dass wir nochmal enttäuscht werden, wie so als Kind, wo wir an den Weihnachtsmann oder ans Christkind geglaubt haben. Wir möchten uns vielleicht auch nicht an Heiligabend nochmal das durch den Kopf gehen lassen und darüber nachdenken, was das Kind in der Krippe für uns bedeuten könnte. Dass es vielleicht doch jemand gibt, der einen Plan mit unserem Leben hat. dem es nicht egal ist, was uns und in dieser Welt passiert. Wir alle, wenn ich jetzt diesen Begriff Kind in der Krippe, Gott in den Raum werfe, dann hat ja jeder eine Vorstellung. Jeder hat eine Vorstellung von Gott, nehme ich mal an. Also ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der ganz neutral über den Begriff Gott nachdenkt. Wir assoziieren damit was. Und diese Gottesbilder prägen uns ja auch. Vielleicht hat jemand das auch als Kind erlebt, mir ist das so gegangen, dass am 6. Dezember ist ja der Nikolaustag, dass der Nikolaus kam mit dem Sack und hat auch noch den Knecht Ruprecht dabei. Das ist ja das Bild, wo wir vielleicht auch haben, wenn wir über Gott nachdenken. Jeder von uns macht es. Die meisten haben von uns eine Vorstellung von Gott. Und für viele ist ja Gott so jemand, der ein strafender Gott ist. Und die Prägung, wie wir über Gott denken, wird doch geprägt von unserem Elternhaus oder von anderen Mitmenschen, die uns da erklären, wie Gott ist. Und unser Gottesbild hat ja auch immer einen Einfluss auf unser Denken, auf unseren Glauben und auch auf unser Handeln. Und die Art und Weise, wie wir glauben, ob wir einen positiven und fröhlichen Glauben haben oder so ein geknechteter Glaube, hängt doch davon ab, welches Gottesbild ich in mir trage. Ich könnte jetzt eine Umfrage machen. Was denkst du über Gott? Die einen sehen ja Gott so als strengen Richter. Kennt ihr auch diesen Gedanken und diesen Ausdruck? Das machen auch viele tiefgläubige Menschen. Die sehen in Gott einen strengen Richter, der sofort zornig ist, der von weiter Entfernung guckt, ob ich auch wirklich alles richtig mache, ob ich alle Gesetze durchziehe, dem kein Fehler von uns entgeht. Und jede Übertretung, die wir tun, streng verurteilt. Und so eine Überzeugung wird ja in uns bewirken, dass wir denken, Gott ist ein strenger Richter und das Leid, das uns zuteil wird, erfahren wir nur, weil wir die Regeln Gottes nicht eingehalten haben. Gott straft mich jetzt, weil ich meinen Nachbarn nicht gut gegrüßt habe, weil ich nicht nett zu meiner Frau war, weil ich meinen Arbeitskollegen angelogen habe. Andere sehen wieder Gott als diesen alten Mann, so, der senil ist, der phlegmatisch ist, der alt ist, der nichts mehr auf die Reihe bekommt, der im Himmel thront und dort von ganz weiter Ferne das Geschehen betrachtet, der fern von uns ist und gar nicht eingreifen kann, dem das Schicksal der Menschen auch völlig egal ist. Und wenn Menschen zu ihm rufen, hört er sie nicht oder verschließt sogar seine Ohren. Und unsere Gebete verhallen irgendwo zwischen Himmel und Erde. Aber noch schlimmer, wie dass wir denken, Gott ist ein strenger Gott, dass er ein alter Mann ist, das sind die Menschen, die zynisch über Gott denken, die Zyniker. Das ist noch fataler. Die denken, Gott freut sich sogar, wenn es uns schlecht geht. Ich weiß, die Auflistung ist nicht ganz vollständig, aber es zeigt doch drei weit verbreitete Negativbilder von Gott. Vielleicht hat sich auch jemand in den Bildern entdeckt, so ganz tief drinne. Vielleicht sind wir sogar groß geworden, dass man gesagt hat, wenn das die liebe Gott sieht, dann. Aber ich möchte heute Morgen Mut machen, dass wir unsere vorgeprägten Gottesbilder mal neu überdenken, auf den Prüfstand stellen. Klar ist Gott viel größer, wie wir das mit unserem menschlichen Verstand vorstellen können. Und Gott ist auch mehr als das, was wir mit unseren natürlichen Augen sehen können. Aber wir brauchen Anhaltspunkte, um mit Gott in Beziehung zu kommen. Wir wollen ja wissen, wie Gott ist und was wir denn uns drauf, wenn wir uns darauf einlassen, mit ihm in Beziehung zu leben, welche Beziehungsebene uns da begegnet. Dann stellt sich doch die Frage, was können wir, was kannst du und ich tun, um Gott kennenzulernen? Die Antwort ist so einfach wie genial. Einmal brauche ich eine neue Perspektive, ich brauche neue Bilder. Und wie kann ich Gott sehen, wie kann ich Gott kennenlernen? Wir können Jesus anschauen. Denn Gott, darüber denken wir nach, kam an Weihnachten auf die Welt, um uns zu zeigen, wie er wirklich ist. Er hat sich offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus hat unter uns gelebt als wahrer Mensch und als wahrer Gott, deshalb kann er uns so gut verstehen. Jetzt kannst du die nächste Bibelvers bringen. Im 1. Timotheus 2, Vers 5 können wir lesen, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Und wir wissen, Jesus hat sein Leben geteilt mit anderen, hat sie gelehrt, hat ihnen Gott, den Vater, gezeigt. Und in Jesus Christus haben wir jemanden, den wir verstehen und den wir auch anfassen können. Wenn wir uns darauf einlassen. Wenn wir uns darauf einlassen, mit Jesus eine Reise zu begehen, werden wir mehr und mehr auch über Gott erfahren, auch über sein Wesen. Wir lesen in Johannes 5, Vers 19. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich tun, er tut nur, was er den Vater sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Und Jesus selber hat über sich gesagt in Johannes 14, 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Somit liegt in der Weihnachtsgeschichte, somit liegt in Weihnachten der Ausweg für uns. An Weihnachten dieses Kind gewickelt in der Futterkrippe. Durch Jesus Christus kam Gott zu uns Menschen. Er hat mit und unter uns gelebt. In Johannes 1, 14 steht, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinen einzigen Sohn, gegeben hat. Und wenn wir Jesus sehen, wenn wir ihn in der Bibel betrachten, dann sehen wir auch, wie Gott ist und wie wichtig Gott uns Menschen ist. Was ihn bewegt, wie er in verschiedenen Situationen reagiert und er zeigt uns auch den Charakter Gottes. Und Jesus hat ja viel gelehrt, viel gesprochen über das Wesen von Gott. Und er hat auch seinen Charakter deutlich gemacht. Und Jesus hat es prima verstanden. Er hat den Menschen neue Bilder von Gott gemalt. Ihr dürft froh sein, dass ich nicht malen kann. Oder wenn ich malen würde, würdet ihr nicht verstehen, was ich gemalt hätte. Ich müsste dann sagen. Aber Gott hat durch Jesus uns neue Bilder gegeben von ihm selber. Jesus, wir wissen das, hat ja in Gleichnissen zu den Menschen gesprochen, in sogenannten Parabeln. Und er beschreibt jetzt Gott als liebenden Vater. Ihr könnt es sehen in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir könnt es sehen, dass Gott unser Vater ist, der liebevoll ist im Vater unser. Ein Vater, der nicht die Bösen bestraft, sondern der froh ist, der sich freut, wenn das Verlorene wieder nach Hause kommt, gerade in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und im Matthäus-Evangelium wird uns ja auch eine Geschichte erzählt. Da erzählt Jesus die Geschichte, dass er Gott mit einem Winzer verglichen hat. Und dieser Winzer, der hatte so eine soziale Unternehmerphilosophie. Wir wissen ja, wer die Geschichte kennt, der Besitzer vom Weinberg ging hinaus, und er hat Arbeiter gesucht, um die Ernte einzuholen. Das war so. Das hat er geguckt und hat natürlich geguckt, dass er kräftige Männer bekommt. Die hat er früh morgens eingestellt. Hat mit ihnen auch einen Lohn ausgemacht. Hat gesagt, für die Arbeit gibt es diesen Lohn. Später, nach Stunde, ist er wieder ausgezogen und hat weitere Arbeiter gesucht, die auch wieder den gleichen Lohn bekommen sollten wie die ersten. Und dann ging er noch ein drittes und ein viertes Mal heraus und stellt wieder Leute ein, auch mit den gleichen Bedingungen und mit dem gleichen Lohn. Und wenn wir das natürlich so betrachten, könnten wir meinen, aber das ist doch ungerecht. Der eine hat 10 Stunden gearbeitet und der andere vielleicht nur 3. Wir wissen ja, damals gab es noch keine Gewerkschaft, noch keine Tarifverträge. auch keine Lohnfortzahlung, wenn jemand krank geworden ist. Oder Arbeitslosengeld 1 oder Hartz IV oder Sozialhilfe. Sondern diese Lohnarbeiter mussten jeden Tag neue Arbeit suchen, um als Erntehelfer Arbeit zu finden. Und es ist ja klar, wenn du Chef bist und jemand suchst, der dir am Weinberg helfen kann, wen suchst du dir aus? Die Jungen, die Kräftigen, die Starken. Wo du weißt, die können was reißen. Zumindest die Hotzenwälder würden so machen. Was denn übrig bleibt, sind doch die Menschen mit Handicap, die wo schwach sind, die nicht so kräftig sind. Aber auch diese Männer hatten doch Familie, mussten eine Familie versorgen, brauchten Geld, um Brot und Essen und Trinken zu generieren. Und wenn du nichts zu essen hast, wirst du nicht stärker, sondern eigentlich immer schwächer. Und jetzt kommt Gott als dieser Winzer in diesem Gleichnis. Kurz vor Feierabend schaut er nochmal, was ist denn noch auf dem Arbeitsmarkt übrig? Und was macht er? Er stellt diese Männer ein, die sonst niemand gewollt hat. Weil die standen ja den ganzen Tag da, haben gesagt, vielleicht kommt noch ein anderer Weinbergbesitzer. Und hat ihnen den gleichen Betrag gezahlt wie den anderen. Und das sehen wir, er hat nicht bezahlt nach erbrachter Leistung. Aber er hat den Menschen einen Wert gegeben, die in der Gesellschaft nichts gegolten haben. Er, dieser Weinbergbesitzer, dieser Winzer, der Gott darstellen soll, war bereit, sich in die Schwachen zu investieren. Und jetzt erhält dieses Gleichnis, mit dem Jesus ja Gottes Wesen beschrieben hat. In dieser Geschichte beschreibt er das Herz des Vaters. Und die Menschen der damaligen Zeit kannten ja diese Bilder, dieses Bild, das er in diesem Gleichnis erzählt hat, aus der damaligen Lebenswelt. Jesus hat ja immer Bilder benutzt, die den Menschen geläufig waren. Gleichnisse, die die Menschen gekannt haben. Und die Zuhörer wussten jetzt um die Not der Lohnarbeiter. Und sie verstanden jetzt, Gott ist ein gütiger Gott. Die Güte Gottes an diesen Schwachen, wie er den Schwachen begegnet. Und das ist für mich so ein starkes Bild für den Charakter Gottes. Gott begegnet dem Schwachen. Und das wird uns in der Weihnachtsgeschichte klar. Gott als Mensch, Gott als kleines Baby, der Gott, der uns liebt und der dem Schwachen begegnet, die nicht die Superhelden in der Gesellschaft sind, die nicht in den Printmedien an erster Stelle stehen. Das, was vielleicht auch wir in der Gemeinde sagen würden, das ist eher ein schwacher Mensch, der vielleicht nicht so viele Gaben und Talente hat. Dem begegnet Gott. Und das macht die Weihnachtsgeschichte so deutlich. Und deshalb gefällt mir diese Geschichte von diesem Weinbauern oder diesem Winzer so ausgesprochen. Und ich möchte uns alle deutlich machen, vielleicht die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, welch großartigen Gott haben wir doch. Und diesem Gott dürfen wir dienen. Und wir laden Menschen ein, zu diesem großartigen Gott in Beziehung zu kommen. Deshalb 24 Mal Weihnachten neu erleben. Das soll nicht eine Aktion sein, sondern wir möchten, dass Menschen verstehen, dass Gott sie liebt von ganzem Herzen, dass er eine Sehnsucht hat, mit ihnen in Beziehung zu kommen und dass er sie so gern, was uns jetzt so buchstäblich nicht möglich ist, an sein Herz zu drücken und sie in den Arm zu nehmen. Ich hoffe, dass es mir heute Morgen ein bisschen gelingt, dass ihr das versteht, dass Gott dich in den Arm nehmen möchte. Dass Gott dir heute Morgen sagen möchte, du bist wertvoll, unabhängig von deinen Stärken. Haben wir das Bild noch? Wir alle oder die meisten von uns lieben doch schöne Fotos, oder? Wir wissen aber, ein Foto gibt ja immer nur ein Stück von einer Realität wieder. Im Volksmund sagt man das, deshalb vielleicht auch ein bisschen die PowerPoint, ein Bild zeigt mehr als 1000 Worte. Kennt ihr den Ausspruch? Aber ein Bild ist doch immer nur ein Ausschnitt der Realität Gottes. Ein Bild kommt gegen kein echtes Erleben an. Es ist doch was ganz anderes, ob ich einen Berggipfel sehe oder ob ich einen Berggipfel erklommen habe. auf dem Berg oben stehe, in einem wunderschönen Panorama und das auf mich wirken lasse. Das uns fasziniert. Und im Glauben geht es ja auch nicht nur darum, alte Bilder loszulassen, sondern auch neue zu suchen. Aber nicht nur Bilder zu suchen, da nochmal dein Eingangsvers von Jeremia 29. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also wichtig ist nicht nur, dass ich ein neues Bild von Gott suche, sondern dass ich Gott selber suche. Und das möchte ich uns in der Adventszeit ganz neu aufzeigen, euch ermutigen. Sucht doch Gott wieder ganz neu in der Stille, in der Ruhe, dass Gott euch begegnen kann. Dass man eigene Erfahrungen mit Gott macht. Selber auf den Berg hochzusteigen, sich darauf einlässt, Gott neu zu erleben. Die Frage ist, wie kann ich Gott begegnen? Ganz einfach, indem ich ein Gebet sprich. Und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen sogar schon lang her, dass er sich wie damals, als wir als Kinder voller Freude auf Weihnachten gewartet haben. Vielleicht geht es nicht jedem so wie Silas und mir, die sich freuen auf den Heiligabend, die sich freuen auf Weihnachten. Vielleicht habt ihr sogar in der Familie einen Stiefel rausgestellt. In England ist das ja so Brauchtum, um darin Geschenke zu bekommen. Und denken wir doch mal drüber nach, warum fällt es uns Erwachsenen nicht immer so einfach, dass wir glauben, dass wir auch an Weihnachten beschenkt werden können, indem wir zu Jesus beten, indem wir zu Jesus kommen und ihn einladen in unser Leben. Haben wir Angst, wieder enttäuscht zu werden? Haben wir Angst, dass wir wieder entdecken können, wie als Kinder, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt? Aber wäre es nicht auch möglich, dass wir Geschenke bekommen, die nicht vom Weihnachtsmann kommen können? Oder solche Geschenke, die man unter den Weihnachtsbaum legt? Sondern Geschenke, die darauf warten, ausgepackt zu werden. Vielleicht ist der eine oder andere sogar neugierig, was in diesen Geschenken drin liegt. Dass wir es auspacken, dass wir es wagen, Gott zu glauben und zu vertrauen, indem wir uns ganz neu auf Gott einlassen. Einem Gott, der es gut mit uns meint. Der gute Absichten mit unserem Leben hat. Und uns auch zeigt, wie Leben gelingen kann. Die Schreiber der Bibel versprechen uns, dass wir glücklich werden, dass es uns gut geht, wenn wir Gott vertrauen und unsere Hoffnung auf ihn setzen. Im Psalm 32,2 steht, glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Und ich kenne auch niemanden, der auf sein Leben zurückblickt und der einem liebenden Gott vertraut hat und der in Verantwortung zu ihm gelebt hat, der das nicht freudig macht. Und haben wir was zu verlieren, wenn wir an Gott glauben? Und immer wieder neu dieses Wagnis auch des Glaubens eingehen, um es beim Bild zu bleiben, vielleicht nochmals den Stiefel vor die Tür zu stellen. Das ist herausfordernd, aber dazu möchte ich euch einladen. Zum Gebet. Wir wissen, das haben wir am Eingangsvers gelesen, dass Gott alle unsere Gebete hört. Alle, das hatte David gewusst. Der Herr wird mir antworten, wenn ich zu ihm rufe. Das hat David im Wort Gottes gesagt. Und wir dürfen auch vertrauen, dass Gott unsere Gebete hört, wenn wir zu ihm rufe. Und in Jeremia 29, 12 bis 14. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, ihr werdet ernsthaft mit ganzem Herzen nach, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich finde, das Bild vom Anrufen ist eigentlich kein schlechtes Bild für Gebet. Es ist so, mit dem Beten, wie wenn du dein Smartphone in die Hand nimmst. Und du einen Freund oder eine Freundin anrufst und ihm oder ihr dein Herz auszuschütten. So können wir auch mit Gott reden. Wir können ganz offen sagen, wie es uns geht, was unser Herz bewegt. Halt nichts zurück. Und das Gute dabei ist, ab und zu, je nachdem, wo wir sind, haben wir keine so gute Verbindung. Habt ihr das auch schon gemerkt? Gerade wenn du es unbedingt brauchst. Oder, was noch fatal ist, der Akku ist leer. Deine SIM-Karte ist abgelaufen. Aber bei Gott ist nicht so. Die Verbindung wird nicht abbrechen, weil der Empfang zu schlecht ist. Auch der Akku wird nicht leer sein. Auch die SIM-Karte ist nicht abgelaufen. Und der Tarif ist großartig. Er kostet nichts. Also du würdest eine Marktlücke schließen, wenn du einen Tarif findest, wo nichts kostet beim Smartphone. Das Einzige, was es uns kostet beim Beten, ist die Überwindung. Gott kennt unsere Gedanken. Und wir dürfen auch heute Morgen seine ausgestreckte Hand ergreifen. Wir verlieren nichts, wenn wir beten. Aber wir können unendlich viel gewinnen, wenn wir beten. Und ich möchte Mut machen, dem Glauben auch eine echte, reale Chance zu geben. Gott die Gelegenheit geben, dass er in deinem Leben wirkt. Dass wir in der Advents- und in der Weihnachtszeit Gott begegnen und uns neu von ihm beschenken lassen. Ich möchte euch alle ansprechen, auch die, die wir schon 40 Jahre mit Jesus unterwegs sind. Vielleicht gibt es da auch Punkte, wo wir unser Vertrauen über Bord geworfen haben. Wo wir so lange gebetet haben und nichts ist aus unserer Wahrnehmung passiert. Mach dich neu auf, bet zu Gott, vertraue ihm. In Jesus Christus, in dem Baby, gewickelt in der Krippe, zeigt uns Gott, dass er Mensch wurde, war und gleichzeitig Gott ist und möchte uns Mut machen, dass er uns so gut versteht. Möchte uns Mut machen, dass wir uns zu ihm wenden. Und uns ganz neu von ihm beschenken lassen. Und deshalb möchte ich zum Schluss vom Gottesdienst auch, dass wir nochmal aufstehen und miteinander beten. Vielleicht ist der eine oder andere ist gar nicht gewöhnt zu beten. Es gibt so viele großartige Gebete, die wir finden können in beiden Psalmen. Das können wir beten. Wenn ihr dieses Buch habt, 24 Mal Weihnachten neu erleben, gibt es Gebete, die wir nachbeten können. Da möchte ich herzlich dazu einladen. Aber ich mache. Wir sind ja Gemeinde, wo frei betet und das möchte ich auch tun. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein gütiger, gnädiger und barmherziger Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du gute Gedanken mit unserem Leben hast. Und möchte ich bitte, Jesus, dass du Menschen begegnest, die dich suchen, dass du Menschen begegnest, die neu dir vertrauen wollen. Danke, Jesus, dass deine Hand heute Morgen ausgestreckt ist, uns zu begegnen. Danke, Jesus, für deine Hilfe und für deine Gnade. Und danke, dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen, dass du dich freust, wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass du dich freust, wenn wir in Beziehung mit dir leben. Danke, dass du so eine tiefe Sehnsucht hast, uns zu dienen, uns zu begegnen. Und Jesus, wir möchten uns ganz neu aufmachen in der Weihnachts-, in der Adventszeit, auch ganz neu diese Geschenke, die du für uns parat hast, die du für uns bereitet hast, ganz neu zu entdecken, dass wir sie auspacken im Glaube, dass wir dir in unsere Gebete formulieren, was wir von dir brauchen und dass wir deine Hilfe so nötig kennen. Herr, wir bekennen, dass wir deine Hilfe brauchen. Aber ich danke dir, dass du uns Menschen begegnest, dass du dich erniedrig gemacht hast, damit wir dich verstehen können. So danke ich dir, dass du jeden, der heute Morgen im Gottesdienst ist, dass du ihn segnest. Dass du jeden, der dich aufrichtig sucht, eine Begegnung mit dir schenkst. Ich danke dir, dass wir so einen realen und so einen guten Gott haben. Danke, dass du uns begleitest mit diesen Gedanken auch in die Woche. Du liebst auch das Unvollkommene. Du liebst auch das Schwache. Du liebst auch das Starke. Herr, ich danke dir, dass du für jeden einen Platz in deinem Herzen hast. Und danke, dass wir so einen gütigen und gnädigen Vater haben. Der sich freut, uns auf den Arm zu nehmen, der sich freut, uns zu dienen. Danke, mach du diese Wahrheit in unser aller Leben groß und dass dort, wo wir dran waren, den Glaube über Bord zu werfen, dass du uns ganz neuen Mut gibst, dir zu vertrauen. Du hast die Geschicke in der Hand. Auch wenn die äußeren Umstände im Moment für uns nicht so positiv erscheinen, danke wir dir, dass du alles im Griff hast und dass du mit uns bist und dass es so viel wertvollere Geschenke gibt, wie die materielle Geschenke, sondern das größte Geschenk ist, dass wir dich, Jesus, sehen und dass wir dich feiern dürfen und dass wir über dich nachdenken dürfen und dich immer wieder ganz neu in unser Leben einladen dürfen. Amen. 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 Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, einen gesegneten zweiten Advent. seid behütet und bewahrt. Gottes Segen mit euch, und die Silas darf jetzt einen Abschluss machen.